Ja, Herr, dein Wort ist wunderbar und wir erwarten, dass du auch heute durch dein Wort zu uns sprichst. Öffne uns die Ohren für dich. Lass uns erkennen, was du von uns möchtest. Hab Dank für dein lebendiges Wort. Amen. Ich möchte Sie bitten, Ihre Handys rauszuholen, also nicht auszuschalten. Und wer mobile Daten hat, gehen Sie doch bitte zu irgendeinem Browser. Können wir die erste Folie einblenden? Und in irgendeinem Browser gehen Sie zu ahaslides, also aha wie aha und slides, slides.com/EFA. Die Techniker sind heute ein bisschen Stress, weil jemand krank ist, aber ich bin sehr dankbar, dass sie es trotzdem schaffen. Also Sie können entweder über diesen QR-Code oder über diese Adresse ahaslides.com/EFA reingehen. Ja, es sind schon ein paar da, das freut mich. Ein paar haben schon die Zeichen, die Herzchen und so gesehen. Gut, gehen wir doch gleich in die Vollen. Ich möchte Sie mitnehmen in die Apostelgeschichte, denn das ist das Handbuch schlechthin für Mission. Gehen wir weiter? Ach nein, erstmal wollte ich das Tool hier, Ahaslides, damit wir lernen, wie das geht. Also die Frage, wie geht's Ihnen heute? Das heißt also, da können Sie regeln, wie war für mich die letzte Woche? Gehen wir nochmal vorwärts auf die Umfrage. Super. Also wie war für mich die letzte Woche von miserabel bis super? Und was erwartest du von der nächsten Woche? Ja, das ist dann die zweite Frage, auch von miserabel bis super. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Also wenn jetzt alles so eher links wäre, müsste ich wahrscheinlich den Predigttext umstellen und irgend sowas nehmen wie "Fürchte dich nicht, du kleine Herde". Aber ich habe den Eindruck, die meisten von Ihnen sind gut drauf. Vielen Dank fürs Mitmachen. Also gehen wir doch zum Bibeltext. Nächste Folie. In Caesarea, Apostelgeschichte 10, Vers 1 aufwärts. Ich lese in Auszügen. Wenn Sie eine Bibel haben, dann lesen Sie gerne mit. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius. Er war Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte. Ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. Eines Tages, es war um die Mitte des Nachmittags, hatte er eine Vision und sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn hörbar ansprach: Cornelius. Erschrocken starrte er den Engel an. Was ist, Herr? Gott hat deine Gebete gehört und gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust, sagte der Engel. Weiter. Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber, der auch Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Gleich nachdem der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Hausdiener und einen gläubigen Soldaten aus seinem Gefolge. Er berichtete ihnen alles, was geschehen war, und schickte sie nach Joppe. Nächste Folie. Also wir sind hier in Caesarea am Mittelmeer und Joppe sind also ungefähr 62 Kilometer südlich davon. Heute heißt das Jaffa. Petrus war dort, denn er war vorher in Lydda gewesen, heilte dort einen Gelähmten und wurde dann nach Joppe gerufen zu dieser Tabitha, die gestorben war, also eine Frau, die voller guter Taten war und die ganzen Witwen, für die sie genäht hatte, weinten um sie. Und Petrus erweckt diese Frau von den Toten auf und dann steht er blieb noch eine lange Zeit bei diesem Gerber, der auch Simon hieß. Also jetzt sagt dieser Engel zu dem Cornelius, lass diesen Simon holen, der in Joppe wohnt, und gibt ihm die komplette Adresse. Das sind 62 Kilometer. Wir wissen, die Römer, die haben alles super dokumentiert. Also wir wissen, dass ein Tagesmarsch 22,5 Kilometer war. Allerdings bei schnellen Truppenverlagerungen und für kleine Einheiten durften es auch mal 70 Kilometer an zwei Tagen sein. Also für eine Zweitagesreise geht das noch. Dieser Cornelius konnte also dann nicht Soldaten schicken, sondern nur seine eigenen Angestellten. Er war ja römischer Offizier, also Zenturion, und er konnte nicht einfach so seine Soldaten, die römischen Soldaten, mal losschicken, um ihm eine Leberkässemmel zu kaufen. Aber er konnte seine eigenen Angestellten losschicken, holt mir den Petrus und einen Soldaten mitschicken, um sie zu beschützen. Der dürfte aber an zwei Tagen nicht mehr als 70 Kilometer zurücklegen. Es passte also gerade, dass er die nach Joppe schicken konnte. Lesen wir weiter. Am nächsten Tag, also es muss dann schon Tag drauf gewesen sein, weil sie wahrscheinlich am Morgen des Folgetages aufbrechen konnten erst, sonst hätte es nicht hingehauen zeitlich. Am nächsten Tag um die Mittagszeit, die Männer näherten sich bereits der Stadt, stieg Petrus zum Beten auf die Dachterrasse. Kurz darauf bekam er Hunger und wollte essen. Während ihm etwas zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen und etwas wie ein großes leinenes Tuch auf die Erde herabkommen. Es wurde an vier Zipfeln gehalten und in ihm befanden sich alle möglichen Arten von Vierfüßlern, Kriechtieren und Vögeln. Weiter. Eine Stimme sagte, los Petrus, schlachte und iss. Auf keinen Fall, Herr, sagte Petrus, in meinem ganzen Leben habe ich noch niemals etwas Verbotenes oder Unreines gegessen. Petrus dachte immer noch über die Vision nach, als der Geist Gottes zu ihm sagte, pass auf, das sind drei Männer, die dich suchen. Steh auf und geh nach unten. Du kannst ihnen ohne Bedenken folgen, denn ich habe sie geschickt. Weiter. Da ließ Petrus die Männer eintreten und sorgte für ein Quartier. Am nächsten Morgen machte er sich mit ihnen auf den Weg. Einige Brüder aus Joppe begleiteten sie. Im nächsten Kapitel lesen wir dann, da berichtet Petrus von diesem Besuch, berichtet der Gemeinde in Jerusalem und sagt, also diese sechs waren auch bei mir. Dann haben wir also hier sechs Brüder aus Joppe plus Petrus plus diese drei. Wir haben also eine Reisegemeinschaft von 10 Männern, die von Joppe auch wieder diese 62 Kilometer nach Caesarea reisen. Am folgenden Tag erreichten sie Caesarea. Cornelius hatte sie schon erwartet und seine Verwandten und engsten Freunde bei sich eingeladen. Als Petrus durchs Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfürchtig vor ihm nieder. Doch Petrus zog ihn hoch und sagte, steh auf, ich bin doch nur ein Mensch. Ich bin doch nur ein Mensch. Wir sind alle nur Menschen. Auch Naomi, auch ihre Missionare, auch unsere Missionare, wir sind nur Menschen. Aber unter Menschen gibt es auch verschiedene Sorten. Schauen wir uns doch erstmal den Cornelius an. Ist das besser?
Ja.
Danke, dann gleich. Entschuldige, ich bringe hier alles durcheinander, die wussten nicht, dass ich so zappelig bin. Machen wir doch weiter, nächste Folie. Vielen Dank. Schauen wir uns den Cornelius nochmal genau an. Er lebt in Caesarea, war römischer Offizier, also Zenturion, und er war ein Hauptmann der sogenannten italischen Kohorte. Eine Kohorte besteht aus 6 Zenturien. Und die war die italische Kohorte. Die Römer hatten ja ihre Söldner immer aus den Völkern, die sie eingenommen hatten. Aber in Krisengebieten hatten sie Italiener, von denen man erwartete, dass sie dem Kaiser gegenüber viel loyaler sind als jetzt Leute, die einfach so auf der Straße angeheuert werden. Also die italische Kohorte, wir sprechen hier von einer Eliteeinheit, ja? Er war Zenturion, also Hauptmann über 100, im ersten Jahrhundert nach Christus waren eine Zenturie, aber allerdings nur noch so um die 80, ist gleich, aber 80 Soldaten, Elite-Truppe hatte er unter sich. Und er war ein frommer Mann, der mit seiner ganzen Hausgemeinschaft Gott verehrte. Mit seiner ganzen Hausgemeinschaft. Er hat nicht nur selber an Gott geglaubt, an den Gott der Juden wohl, an unseren Gott, sondern er hatte seine Hausgemeinschaft auch mitgenommen. Und er tat viel für notleidende Juden und betete regelmäßig. Ein Heide, aber der an den Gott der Juden, an unseren Gott glaubte. Eines Tages, es war um die Mitte des Nachmittags, hatte er eine Vision und sah deutlich, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und ihn hörbar ansprach. Also er betet nicht nur, sondern Gott antwortet ihm, und zwar sehr handgreiflich, indem er ihm einen Engel schickt. Stellen Sie sich also diesen Cornelius vor und beantworten Sie bitte die folgenden Fragen. Nächste Folie. Wie schätzen Sie Cornelius ein im Blick auf Bildung, Besitz, soziale Stellung, Religiosität und Gottesbeziehung? Also Sie können hier wieder von niedrig, schwach ausgeprägt bis hoch, stark eingeben und dann auf Absenden drücken. Ja, noch ein paar vielleicht. Also wir sind hier, das Grüne, soziale Stellung ist sehr hoch, ja, natürlich. Besitz, ja, wahrscheinlich lebt er nicht in irgendeiner, in den Slums von Caesarea. Das mit Religiosität und Gottesbeziehung finde ich auch hochinteressant, ja, denn er war ja Heide. Aber er betet so, dass Gott ihm antwortet. Und das ist, also wenn ich ehrlich bin, mir ist noch nie ein Engel erschienen, ja doch schon, aber ich wusste nicht, dass es Engel sind, ja, die da erschienen sind und mir raushalfen, aber, sondern später das wahrgenommen. Also er ist sowohl von Bildung, Besitz, Sozial, Gottesbeziehung ganz weit oben. Cornelius, der Heide. Schauen wir mal weiter. Nächste Folie. Also diese Zusammenfassung. Nächste Folie. Nächste Folie, bitte. Wie war Petrus? Das Gleiche jetzt, Bildung. Er war Fischer, ja. Besitz, soziale Stellung, Religiosität, Gottesbeziehung. Bildung, das sagt einer super schlau, der hatte also mindestens Abi. Vielleicht hat für den Fischer ja auch ein Quali gereicht damals. Also vom rein menschlichen ist es eher schwierig. Bei der Gottesbeziehung, ja, er hat gerade, also vorhin in derselben Stadt, diese Frau vom Tode erweckt. Aber es war auch einer, der den Herrn Jesus verleugnet hat. Der zu Jesus sagte, also wenn auch alle abfallen, ja, ich bleibe bei dir. Und dann war es nichts. Ja, dieser Fels, der er sein sollte, hat Risse bekommen. Ich muss auch dazu sagen, also nächste Folie bitte. Dass Petrus nicht gut roch, also nicht nur als Fischer, sondern er lebte da im Gerberviertel. Der Engel gibt nämlich Cornelius eine komplette Adresse. Also im Nahen Osten ist es so, dass eben diese Stände wohnen im selben Stadtviertel. Ich weiß nicht, wer von Ihnen war zum Beispiel schon mal in der Stadt Fes, also Tourist? Keiner? Gut, ist auch schön, aber da gibt es dieses Gerberviertel, da werden die ganzen Touristen durchgeführt und man gibt ihnen so ein Pfefferminzsträußchen unter ihre Nase, denn das ist doch für die Näschen eher empfindlich. Gut, also der Engel schickt die Abordnung von Cornelius ins Gerberviertel. Da gibt es aber zwei zu einem Gerber Simon, da gibt es aber zwei davon, aber einer davon hat sein Haus am Meer. Das ist eine komplette Adresse. Ich habe auch Adressen bekommen, die so hießen, also besuch doch mal den Mustafa, der wohnt im Sukaladarin, also im Gewürzmarkt oder im Kosmetikmarkt, ja, und zwar ziemlich weit oben. Und nach 5 Minuten hat man den gefunden. Das ist eine komplette Adresse, die er gibt, aber eben, er wohnte bei einem Gerber, im Gerberviertel, und da riecht es nicht gut. Also das ist, wenn es ein Hotel wäre, unterste Kategorie, es reicht nicht mal zu einem Stern. Und er hatte Jesus verleugnet, aber Jesus hat ihn wieder eingesetzt. Das ist sehr wichtig. Machen wir mal weiter, nächste Folie. Also der Engel sagt zu Cornelius, schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon, den man auch Petrus nennt, zu dir kommen. Er wohnt bei einem Gerber, der auch Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Wir haben das schon gesehen, dieser Aufwand, den Gott hier betreibt. Er schickt Cornelius einen Engel, das ist schon mal selten. Dann müssen diese drei Männer 1,5 Tage, diese gut 60 Kilometer nach Joppe wandern. Dann schickt Gott Petrus eine Vision, damit er über seine Vorurteile den Heiden gegenüber wegkommt und überhaupt innerlich bereit wird, auf diese Leute zuzugehen. Auch das mit den Visionen ist nicht so furchtbar häufig. Ja, das ist auch was Besonderes. Und dann wieder diese 10 Männer mindestens, die diese 1,5 Tage zurückwandern. Das ist ja ein Riesenaufwand, auch logistisch. Ja, wo übernachten die? Sicher hatten die nicht alle da bei der Übernachtstation, brauchte nicht jeder sein Einzelzimmer mit WC und Dusche. Ja? Aber trotzdem, es ist ein Aufwand. Warum dieser Aufwand? Warum sagt der Engel nicht zu dem Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört, was dir noch fehlt ist, du musst an Jesus glauben, ja, und erklärt ihm die 4 geistlichen Gesetze von Campus für Christus oder irgend sowas. Warum sagt ihm der Engel nicht, was dir fehlt, du musst an Jesus glauben? Warum braucht er diesen Petrus? Machen wir mal weiter. Nächste Folie. Was denken Sie, was kann Petrus, das ein Engel nicht kann? Wenn Sie in Ihr Handy reinschreiben wollen, können Sie das machen, ansonsten rufen Sie es einfach raus. Also wenn ich schreiben kann, kann es auch rufen. Was kann Petrus, das ein Engel nicht kann? Petrus sollte auch etwas lernen. Engel haben ausgelernt. Ja. Mhm. Zeuge sein, dass sich auch Heiden bekehren können, ja. Ja. Er ist einfach ein Mensch, da müssen wir noch ein bisschen weitermachen, was gehört dazu? Oh. Petrus kann von erfahrener Vergebung sprechen. Ich lese mal das vor, von einem Menschen Menschen verstehen, von Jesus erzählen, keine Ahnung, aus gleichen Menschen, persönlich erlebtes, persönlich miteinander essen, übers Wasser gehen. Das können Engel auch, also denke ich mal, als Mensch Gottes wegen bezeugen. Von selber erlebter Vergebung erzählen. Und das ist tatsächlich so, das kann ein Engel nicht. Ein Engel braucht keine Vergebung, also die abgefallenen Engel für dieses zu spät, Aber ein Engel hat nicht gesündigt. Er weiß nicht, wie sich das anfühlt, so wie Petrus rausging und bitterlich weinte und sagt, Herr, ich hab's vermasselt, tut mir leid, du wirst wahrscheinlich nie wieder was von mir wissen wollen. Und dann sagt Jesus zu ihm später, weide meine Schafe. Petrus hat das erlebt, dass Gott mit seinem Versagen etwas anfängt. Und das kann ein Engel nicht bezeugen. Er weiß es, aber er kann es nicht bezeugen, denn um Zeuge zu sein, muss man es erlebt haben. Machen wir die nächste Folie. Nächste Folie, bitte. Es geht um dieses Zeugesein. In Johannes 15 sagt Jesus, wenn dann der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein, der Heilige Geist. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Aber auch ihr seid meine Zeugen, weil ihr von Anfang bei mir gewesen seid. Nächste Folie. Ja, eigenartiges Team. Der Heilige Geist, sagt Jesus, wird mein Zeuge sein. Aber auch ihr. Ja, wieso braucht Jesus uns noch, wenn doch der Heilige Geist der Zeuge ist? Kann der das nicht viel besser als wir? Aber es geht eben um diesen Zeugenbegriff. Nächste Folie. Was ist der Unterschied zwischen einem Zeugen und einem Lehrer? Sie können es reinschreiben oder auch rausrufen. Super. Der Zeuge hat etwas erlebt, der Lehrer hat es erlernt. Der Zeuge war selbst dabei, der Lehrer weiß etwas, der Zeuge hat etwas erlebt. Wunderbar. Ja, vielen herzlichen Dank. Das ist ganz, ganz wichtig. Nur ist es so, dass wir Deutsche, wir sind lieber Lehrer als Zeugen. Ja, wir Deutsche, wir haben so weltweit den Ruf, dass wir entweder Lehrer sind oder Polizisten. Und tatsächlich, wir hatten manchmal so Besucher in der arabischen Welt, die wussten schon am zweiten Tag, wie alles besser geht in der Kultur. Ja? Möge Gott uns, möge Gott dich auch davor bewahren, zu sagen, also bei uns ist es besser. Ja, also wir Deutsche sind lieber Lehrer, Besserwisser, aber nicht so gerne Zeugen. Der Zeuge war dabei, er hat es erlebt. Machen wir weiter, nächste Folie. Kommen wir zum Zeugnis des Heiligen Geistes. Wenn ich nicht wegginge, käme der Beistand nicht zu euch. Wenn ich jedoch fortgehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen. Er wird den Menschen die Augen öffnen über die Sünde, die Gerechtigkeit und das Gericht. Da sehen wir das Zeugnis des Heiligen Geistes, das eher aus Lehre besteht. Das ist hochtheologisch. Ja? Schauen wir uns das doch an, was der Heilige Geist tut. Nächste Folie. Er erklärt das über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben, über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Hier spricht der Heilige Geist zur Welt und er sagt, was ihr euch vorstellt von Sünde. Ja, in der islamischen Welt weiß man, was Sünde ist, eben gegen die Gebote des Islam verstoßen. Bei uns weiß man auch, was Sünde ist, eben zu viel CO2 produzieren oder zu viel Sahne essen oder irgendwas. Wir definieren Sünde immer zwischenmenschlich, auf der Horizontalen. Der Heilige Geist definiert Sünde vertikal. Dass sie nicht an mich glauben. Ich habe mit Muslimen zu tun, die sind hochaufrichtige, herzensfromme Menschen. Die sind wahrscheinlich moralisch besser als ich. Aber sie glauben nicht an Jesus. Das heißt, sie sagen zu Gott, du bist Mensch geworden, aber ich brauche das nicht. Dieser Stolz, Gott zu sagen, ich will deinen Sohn nicht, dein Opfer am Kreuz, das sagt mir alles nicht, ich brauche nichts, das ist die Sünde. Aber nicht moralisch, was wir Gutes tun oder Schlechtes tun, was wir unterlassen. Die Sünde, von der der Heilige Geist und nicht wir die Menschen überzeugen müssen, ist genau das. Es geht um Jesus, um nichts sonst. Die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, da ist auch weltlich, wird Gerechtigkeit als Fair Play definiert, ja? Dass ich immer alle gleich behandle. Wir wissen, das geht nicht, ja? Wenn sie Kinder haben und sagen, also du bist heute mit Geschirrspülen dran, was, das ist ungerecht, das habe ich doch gestern schon gemacht, ja? Gerechtigkeit ist auch nicht zwischenmenschlich, sondern Gerechtigkeit heißt, Jesus sagt, ich gehe zum Vater. Ich baue diese Autobahn in den Himmel. Durch mich kommst du zum Vater. Das ist Gerechtigkeit. Daraus folgt dann alles, wie wir miteinander umgehen, hoffentlich auch fair. Aber die Grundlage ist, dass wir Zugang haben zu Gott. Und da sagt Jesus, dass ich zum Vater gehe und ihr seht mich jetzt nicht mehr, denn ich bereite euch da oben eine Stätte, wo ihr auch wohnen könnt. Also die ganze horizontale Definition von Sünde und von Gerechtigkeit dreht der Heilige Geist um und sagt der Welt, wie es wirklich ist, das macht der Heilige Geist, das können wir nicht. Und vom Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist, ja, wir wissen immer, wer schuld ist an etwas, ja, sei er jetzt Putin oder Erdogan oder sonst jemand, wir wissen immer, wer schuld ist. Aber der Heilige Geist sagt, es geht um was Größeres, es gibt einen Kampf in der geistlichen Welt, in der unsichtbaren Welt, ja, zwischen den Engeln der Finsternis und den Engeln des Lichtes. Und dieser Kampf ist schon gewonnen. Das ist das Gericht. Nicht, dass wir Putin zur Rechenschaft ziehen. Das folgt vielleicht daraus. Aber die Grundlage ist, dass der Fürst dieser Welt schon gerichtet ist. Was für ein wunderbares Zeugnis des Heiligen Geistes. Was haben wir da noch zu tun? Nächste Folie. Was können wir tun, das der Heilige Geist nicht tun kann? Ich bin jetzt nicht blasphemisch, ja? Ich zweifle nicht an der Macht des Heiligen Geistes. Der eine Person der Heiligen Dreieinigkeit ist also Gott selbst und allmächtig. Aber es gibt Dinge, die der Heilige Geist nicht kann, aber wir können es. Was können wir denn? Ja, Zeuge sein. Fehler machen, sündigen und Vergebung empfangen, Buße, Gottes Kraft ausleben, ein Licht sein, das kann der Heilige Geist wohl auch. CO2 produzieren, Vergebung, ja, macht der Heilige Geist nicht. Hatte der Heilige Geist jemals Heimweh? Was meinen Sie? Heimweh? Wahrscheinlich nicht. Er ist in der heiligen Dreieinigkeit immer mit dem Vater. Er kennt kein Heimweh. Wenn Naomi Heimweh erlebt und erlebt, wie ihr Glaube ihr daraus hilft und wie ihre Geschwister, also sie, ihr daraus helfen, das ist ein Zeugnis, das der Heilige Geist nicht geben kann, weil er Heimweh nicht kennt. Wenn jemand eine Sucht hatte und davon frei wurde, durch die Kraft des Glaubens, dann hat er ein Zeugnis, das der Heilige Geist nicht geben kann. Er weiß es. Aber wir können es bezeugen. Wenn einer krank war und trostlos und Heilung erlebt hat oder Ermutigung. Wir haben in letzter Zeit viel für eine Frau mit Krebs gebetet und ist dann verstorben. Aber sie ging im Frieden. Und das ist auch ein Zeugnis, jemanden zu erleben, okay, Gott hat unser Gebet, so wie wir es wollten, nicht erhört, aber diese Frau ist strahlend gegangen. Das kann der Heilige Geist wissen, aber nicht bezeugen. Die Menschen in Lens und hier brauchen nicht Lehrer, sondern Zeugen. Nächste Folie. Nächste Folie bitte. Also wir haben das schon gemacht, machen wir weiter. Was ist der Unterschied zwischen einem Verkäufer und einem zufriedenen Kunden? Wem glauben Sie mehr? Sie lachen, ich vermute, also der Verkäufer, der lebt ja davon, dass er Ihnen was andreht, ja so teuer wie möglich. Wenn Sie ein Handy kaufen und in den Laden gehen und sagen, ich brauche ein Handy, dann kommen Sie mit dem teuersten im Laden wieder raus. Wenn Sie einen guten Freund fragen, ja, was würdest du empfehlen, so in der Preisklasse 200 Euro ist es was anderes. Gut, ein zufriedener Kunde ist ein Zeuge. Ja? Jetzt habe ich das Problem unter Thomas, wir sind Verkäufer. Wir werden als Verkäufer wahrgenommen, Berufschristen. Ja? Wir müssen so reden. Wir werden ja dafür bezahlt. Also ich nicht, ich bin Rentner. Ja? Aber ihr oder sie, wenn sie nicht im vollzeitlichen geistlichen Dienst sind, sind sie zufriedene Kunden und nicht Verkäufer. Sie können wie ein Kunde sagen, also nicht, hey, diese ganzen theologischen Sachen, von denen ich dich überzeugen muss, sondern du, ich hatte das und das Problem, ich habe gebetet, ich habe ein Lied gesungen, dieser Vers hat zu mir gesprochen, ja, ich habe was erlebt. Dann sind sie auch Kunden. Machen wir weiter. Was ist der Unterschied zwischen einem zufriedenen Kunden und einem begeisterten Kunden? Ja, der Begeisterte steckt andere an. Okay, nüchtern gegen emotional. Wird zum Botschafter, genau das ist es, ein zufriedener Kunde. Der spricht über das Produkt, wenn er gefragt wird. Ein begeisterter Kunde spricht darüber, auch wenn er nie gefragt wurde. Haben Sie schon mal mit einem Tesla-Fahrer gesprochen? Also der wird allen erzählen, wie super sein Tesla ist, ja, ohne dass sie ihn fragen. Begeisterte Kunden. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich uns allen, dass wir begeisterte Kunden sind. Also Zeugen, die gerne bezeugen, was Jesus für uns getan hat. Nächste Folie und das ist die letzte Folie. Wenn der Beistand gekommen ist, wird er mein Zeuge sein. Es ist der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht. Ich werde ihn zu euch senden, wenn ich beim Vater bin. Aber auch ihr seid meine Zeugen. Auch ihr seid Zeugen Jesu. Vielen Dank. Wie ist das? Betet man hier nach dem Predigt oder? Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir das erlebt haben, dass du mit uns immer wieder neu angefangen hast, dass du uns herausgeholt hast aus Verzweiflung, aus Einsamkeit. Wir haben Dinge mit dir erlebt, die kein Engel, kein Heiliger Geist erleben kann. Aber wir können es bezeugen, dass du ein Gott bist, der real wirkt im Staub unserer Erde. Und wir bitten dich, dass du uns fröhlich machst, begeistert zu deinen Zeugen. Naomi in Frankreich, die anderen Missionare, die die Gemeinde aussendet. Aber auch uns in unserem Alltag, dass du uns zeigst, wo Menschen nach Realität hungern, nach Authentizität, nach Menschen, die Evangelien sind. Amen.